Ermutigung für den Alltag zu bekommen. Und da steht dann irgendwann auch die Frage im Raum, was hindert uns eigentlich am Beten? Oder was ist das, was mir auch die Freude am Beten manchmal nimmt? Und da gibt's bestimmt ganz, ganz viele verschiedene Erfahrungen, viele verschiedene Gedanken. Und bei mir persönlich waren das tatsächlich dann auch Fragen zum Gebet, die dann letztlich auch zu Zweifeln geführt haben und die mich dann auch vom Beten abgehalten haben. So Fragen wie, warum soll ich eigentlich beten, wenn am Ende so oder so das geschieht, was Gott will? Also das war zumindest irgendwie meine Überzeugung, dass ja am Ende Gottes Wille geschieht. Also warum bete ich dann noch? Sein Wille geschieht ja. Und warum soll ich immer und immer wieder für das Gleiche beten? Und das sind irgendwann zu Zweifeln geworden, die mich dann auch vom Gebet abgehalten haben. Und damit sind wir mit diesen Fragen in diesem Themenfeld oder in diesem Fragenfeld, welchen Einfluss hat denn eigentlich mein Gebet? Na, wir sagen das manchmal so, Gebet bewegt Gottes Arm. Den Bibelvers habe ich noch nicht gefunden, wo das steht. Können wir Gottes Arm bewegen? Können wir das echt? Ja, wie soll ich beten, damit mein Gebet wirklich etwas bewirkt, damit Gott mein Gebet hört? Und das kann mir ja dann am Ende schon auch die Freude rauben, wenn ich das Gefühl habe, dass Gott mich gar nicht erhört. Ja, es macht wenig Freude, ständig mit dem Gefühl zu beten, dass das Beten gar nichts bringt. Und darum geht's heute, wenn es heißt, Gebetsanliegen, die Gott teilt. Irgendwann merkt man dann auch in den Rückmeldungen mancher, die sich schon vorher damit beschäftigen, worum soll es da eigentlich gehen? Was heißt das eigentlich? Vielleicht hätte man auch gleich formulieren können, Gebet, das Gott erhört. Dann wäre es etwas klarer gewesen, worum es geht. Aber ja, wie das so ist, manchmal ist man hinterher schlauer. Wie kann ich beten? Wie soll ich beten? Darum geht's heute Morgen und ich habe euch drei Punkte dazu mitgebracht. Also es ist eine Themenpredigt und wie gesagt, so drei Oberpunkte. Und der erste Punkt ist die Grundfrage. Ja, warum bete ich denn eigentlich? Ne? Wenn ich frage, wie muss ich denn beten, damit Gott mich erhört, dann stellt sich die Frage, warum bete ich denn? Bete ich, in Klammern nur, damit Gott mich hört? Bete ich, damit ich kriege, was ich möchte? Warum bete ich eigentlich? Was ist mein Grund? Was ist meine Motivation? Und ich sag's mal andersrum, wenn ich einfach Freude am Gebet habe, wenn ich einfach Freude daran habe, mit Gott zu reden, dann ist die Gebetserhörung zweitrangig. Also ich hoffe, dass ihr alle Menschen in eurem Leben habt, Personen, die nicht nur mit euch reden, wenn sie etwas von euch wollen, sondern die einfach gerne mit euch reden. Und die Leute, die eher nur dann mit euch reden, wenn sie was wollen, die werden mit der Zeit unangenehm. Und vielleicht sind wir auch manchmal so, dass wir nur mit Leuten reden, wenn wir was wollen. Und das spüren die anderen auch. Ja, rede ich mit Gott, weil ich einfach gerne mit ihm rede? Oder weil ich was von ihm will? Da müsste erstmal jeder für sich in sich gehen und sich überlegen, warum bete ich? Und für mich ist eine ungeheure Ermutigung, einfach unabhängig davon zu sein, wie Gott mich jetzt genau erhört und ob er mich erhört, dass ich zunächst mal sehe, wichtig ist nicht, wofür ich bete, sondern wichtig ist, dass ich bete, wenn ich mir vor Augen führe, und da nimmt uns jetzt in der Bibel, werden wir an einer Stelle mitgenommen, vor die Herrlichkeit Gottes in diesen Thronsaal Gottes, in dem er gerade ist. Und da, ich kann das nicht alles in den Details jetzt erklären, was hier steht, aber da heißt es, diese vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und das finde ich einfach, ich persönlich, so einen wunderbaren Gedanken, dass wenn ich bete, sich im Himmel so ein Wohlgeruch verbreitet. Ne, dieses Räucherwerk, das war ja so ganz teures Zeug, hätte ich fast gesagt. So, das war wirklich wertvoll und das hat dann so einen wunderbaren Duft. Gibt's ja heute auch so, ne, so Räucherkerzchen und so. Jetzt war das aber wirklich, wirklich teuer damals. Und das breitet sich im Himmel aus. Mein Gebet breitet sich im Himmel aus. Mein Gebet ist vor Gott und sorgt dort für eine angenehme Atmosphäre. Und das finde ich cool. Da muss ich gar nicht wissen, was hier auf der Erde durch mein Gebet passiert. Mir reicht es, dass im Himmel was Gigantisches passiert, wenn ich mit Gott rede. Das hilft mir. Und dazu passt auch, dass uns das Gebet an verschiedenen Stellen auch mehr als Loslassen geschildert wird, wie als etwas bekommen zu wollen. Es gibt ganz interessante Stelle, die leider in moderneren Übersetzungen nicht in dieser Klarheit stehen, wie in den älteren Übersetzungen, die versuchen noch wirklich auch die grammatischen Zusammenhänge aufzuzeigen, also die Beziehung zwischen den einzelnen Sätzen. Da lesen wir in 1. Petrus 5, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Jetzt ist die spannende Frage, wie kann ich mich vor Gott demütigen? Das klingt ja schon unangenehm. Demütige dich vor Gott. Wie mache ich das? Und der Vers gibt die Antwort. Ich mache das, oder ihr macht das, ihr könnt das machen, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Das ist Demütigen vor Gott, wenn du ihn mit deinen Sorgen bewirfst. Weiß nicht, ob du schon mal das Gefühl hattest, wenn du Jesus mit deinen Sorgen bewirfst, dass du dich gerade unter ihn demütigst. Aber so steht's da. Dass ich's ihm einfach hinlegen kann, loslassen kann. Ich sag ihm das, denn er ist größer als ich, er hat den besseren Überblick. Er hat mehr Kraft, er kann es einfach besser. Und ich lasse meine Sorgen los. Ich sag's ihm einfach. An einer Stelle hat Maria das tatsächlich mal sehr gut gemacht. Die ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, wir haben keinen Wein mehr. Ende des Gebetes. Hat Jesus das noch nicht gewusst? Ah, ich vermute doch. Sie sagt ihm einfach, die haben keinen Wein mehr. Ja, und jetzt darf sich Jesus drum kümmern. Er ist größer, er ist mächtiger, er hat den Überblick, er weiß, was zu tun ist. Und er wird's tun. Er wird das Richtige tun. Und ich lasse meine Sorgen bei ihm los. Ich rede nicht, weil ich was von ihm will, sondern ich rede mit ihm, weil ich was ablegen möchte. Ich möchte mich nicht mehr drum kümmern müssen. Und ich erkenne an, dass er einfach größer ist und es besser macht. Und in dieser Ordnung werden wir immer zur Ruhe finden und werden in diese Ruhe kommen, von der Jesus auch redet. Kommt her zu mir mit euren Lasten, ja, und ich will euch erfrischen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir einfach das, was uns bewegt, in seine Hände legen, ihm sagen und es ihm überlassen, was er tut und nicht was Bestimmtes wollen, das geschieht, sondern in erster Linie unsere Sorgen bei ihm ablegen, in dem Wissen, er wird das Beste machen. Und in dieser Linie passen dann ganz viele Aussagen in der Bibel, die wir dort finden zum Thema Gebet. Und damit sind wir jetzt bei dem zweiten Überpunkt, bei diesem Punkt, wie soll ich beten? Und da geht es jetzt um bestimmte Einzelheiten. Wie soll ich denn dann jetzt beten? Was ist eine gute Art und Weise, um zu beten? Und da habe ich nochmal in diesem zweiten Oberpunkt drei Unterpunkte. Und der erste davon ist, wie soll ich beten? Ich suche Übereinstimmung mit Gottes Willen. Ich suche Übereinstimmung mit Gottes Willen in meinem Gebet. Und jetzt wird's richtig lehrhaft und kompliziert. Das Ganze hat nochmal drei Unterpunkte. Ich suche die Übereinstimmung mit Gottes Willen in Bezug auf mein Anliegen. Ja, in Bezug auf das Problem, das ich sehe und wo ich mir wünschen würde, Gott würde es lösen. Und jetzt suche ich Übereinstimmung mit seinem Willen. Was will er denn? Was ich mir wünsche, weiß ich. Aber was möchte denn er? Ja, und da finden wir eben ganz viele Aussagen über das Gebet, die uns mit in diesen Gedanken nehmen. In Johannes 14, Vers 14. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun, sagt Jesus. Jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet, im Namen von Jesus zu reden? Ja, wenn der Richter am Ende des Prozesses sagt, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Was bedeutet das, wenn der im Namen des Volkes, im Namen von uns redet? Das bedeutet, er redet in unserem Auftrag. Er wurde von uns, bei uns läuft es halt über gewisse demokratische Abläufe, Berufungsprozesse, aber letztlich immer gesteuert von der Regierung, die wir gewählt haben. Wir wollen eine bestimmte Regierung, die wählen wir, die Mehrheit entscheidet und die entscheiden dann verschiedene Dinge und der Richter spricht dann letztlich in unserem Willen, spricht in unserer Stellvertretung, wir können das nicht alle selber machen. Er spricht in unserer Stellvertretung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns da so sehr wünschen würden, auf diesem Stuhl zu sitzen und recht zu sprechen. Ob das immer so ganz angenehm ist, solche Urteile zu fällen und so ganz einfach. Er tut das für uns in unserem Willen, in unserer Stellvertretung. Und er tut es nach dem Gesetz, das wir durch unsere Parlamentarier entschieden haben. Ja, also im Namen des Volkes ein Urteil zu fällen, hängt ganz stark damit zusammen, es im Willen des Volkes zu tun. Und so ist das bei Jesus. Ja, wenn Jesus sagt, in meinem Namen beten, dann ist das am Ende nichts anderes, als dass wir in seinem Willen, in seinem Auftrag, in seiner Stellvertretung für etwas beten. Und dann wäre es natürlich geschickt, wenn wir wüssten, was er will, um dann dafür zu beten. Ja, und insofern ist diese Formel am Ende eines Gebetes, weiß einer meiner Dozenten im Studium, bei uns war es üblich, vor der Vorlesung zu beten und sein Gebet hat immer geendet in Jesu Namen, Amen. Mit leicht amerikanischem Akzent. Das war nicht seine Wunderformel, mit der sich alle seine Gebete auf einmal erfüllt haben, weil er in Jesu Namen Amen gesagt hat, sondern das war dieses Zugeständnis, ich möchte in deinem Willen beten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dein Wille ist, ich spreche es aus, aber dein Wille geschehe. Ja, und entsprechend finden wir viele andere Aussagen und an der Stelle verweise ich auf unsere Homepage, die wir, beziehungsweise Michael erstellt hat, mein Beitrag ist da sehr gering, freudeangott.de, wo wir einfach für dieses Jahr, das uns beschäftigt, versuchen, verschiedene Dinge zu sammeln. Und dort werdet ihr auch, wenn ihr das wollt, eine Predigtgliederung von heute Vormittag finden, wegen der vielen Unterpunkte, dass ihr da nicht die Übersicht verliert. Und da stehen viele Bibelstellen nochmal zusätzlich auch drin, weil ich die nicht alle aufzählen kann heute Vormittag. Also Empfehlung für jeden, der einfach noch mal mehr wissen will oder der zwischendurch mal die Übersicht verloren hat in meiner Predigt, da findet man das noch mal schwarz auf weiß. Ich glaube, ab 12 Uhr, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Also jetzt während der Predigt zu gucken, lohnt nicht. Und dann gibt es eben zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 14 diese Aussage, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, also es geht darum, in seinem Willen zu beten, in die Übereinstimmung mit seinem Willen zu kommen und dafür eben zu versuchen rauszufinden, was ist denn sein Wille. Und es gibt dann auch negative Urteile, die leider auch gefällt werden müssen in der Bibel. Ja, wenn Jakobus dann zum Beispiel schreibt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ne, da bin ich in meinem Willen, wünsche mir irgendwas und weiß gar nicht, ob das das ist, was Gott wirklich will. Und das ist eine Schwierigkeit, rauszufinden, was Gott will. Das ist so, das gestehe ich zu. Aber ja, da müssen wir versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen, im drüber nachdenken, was die Bibel uns in Aussicht stellt, was es vielleicht für Hinweise in der Bibel gibt, was Anliegen sind, die in seinem Willen sind und was vielleicht auch Anliegen sind, die nicht in seinem Willen sind. Paulus selber hatte da mal ein Erlebnis, da hat er jetzt nicht übel gebeten, das würde ich jetzt an der Stelle nicht behaupten, aber er hatte ein Problem in seinem Leben, das er so schildert, dass er sagt, ich habe das Gefühl, dass mich da ein Engel des Teufels, ein Bote des Teufels verprügelt. So schildert er dieses Problem von seiner Wirkung her. Das klingt massiv. Und er bittet Gott dreimal, dass Gott das doch bitte aus seinem Leben entfernen möge. Und offensichtlich sagt Gott zweimal nichts. Und beim dritten Mal sagt Gott, ich möchte, dass es in deinem Leben bleibt. Weil du so viele andere wunderbare Dinge erlebt hast und Wunder quasi durch dich hindurch passiert sind, dass ich möchte, dass du auf dem Teppich bleibst. Und deshalb lass dir an meiner Gnade genügen, denn in deiner Schwachheit, die du da erlebst, ja, komme ich zur Vollendung. Da musste Paulus lernen, dass der Wille Gottes anders ist als sein Wille. Er hat gebetet, dass diese Schwierigkeit verschwindet und Gott sagt, nein, du brauchst diese Schwierigkeit in deinem Leben, um nicht abzuheben. Und eine gute Möglichkeit, wie wir in Gottes Willen beten, ist dann eben, wenn wir uns tatsächlich auf geistliche Anliegen konzentrieren. Ja, wie kann ich, an dem Punkt sind wir ja gerade, wie kann ich in Übereinstimmung mit Gottes Willen kommen, ja, wenn ich mir vor Augen führe, was ist denn sein Wille und was kann ich beten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es Gott auch will? Ja, und das sind geistliche Anliegen. Eine sehr gute Möglichkeit, ne? Auch ein Vers, der mich immer wieder fasziniert, in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Er betet für geistliche Anliegen, dass die Gemeinde vollkommen und völlig überzeugt im ganzen Willen Gottes dasteht. Betet ihr geistliche Anliegen für die Gemeinde, für euer Leben, ja, dass wir Jesus näher kommen, dass wir im Gebet wachsen, dass wir im Glauben wachsen. Lasst uns geistliche Anliegen beten. Dann sind wir normalerweise erfahrungsgemäß sehr nah am Willen Gottes. Und ein zweiter Unteraspekt, ne, wenn ich Übereinstimmung mit Gottes Willen suche in dieser Frage, wie soll ich denn beten, ist, dass ich überlege, welchen Beitrag habe ich denn vielleicht bei der Gebetserhörung? Dafür zu beten ist das eine, aber bin ich dann auch bereit, etwas dafür zu tun, dass es Wirklichkeit wird? Da finde ich ein ganz spannendes Ereignis, in Lukas 10, wo Jesus dann zu seinen Jüngern sagt, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, betet dafür, dass Gott Mitarbeiter aussendet. Und was ist der nächste Satz? Siehe, ich sende euch. Ja, betet ihr, dass Gott sendet, und ich sende euch. Wir sollen dafür beten und sollen dann bereit sein, dass wir auch einen Anteil an der Erhörung sind. Dass wir Teil der Erhörung sind. Wenn ich dafür bete, dass sich Personen versöhnen in unserer Gemeinde, bin ich bereit, einen Anteil daran zu übernehmen, über das Gebet hinaus. Wenn ich dafür bete, dass mein Nachbar zum Glauben kommt, bin ich bereit, einen Anteil daran zu haben, dass sich das Gebet erfüllt. Ja, bin ich dazu bereit? Was ist mein Anteil? Und auch dafür offen zu sein. Und ein dritter Aspekt, wo ich Übereinstimmung mit Gottes Willen suche, ist in meinem Alltagsleben. 1. Johannes 3 heißt es, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ja, Gott erwartet tatsächlich auch bei unseren Gebeten, dass wir auch ein Alltagsleben leben, das ihm gefällt. Dass wir gehorsam leben. Das gehört für ihn dazu. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass Gott manchmal ein Gebet nicht erhört, weil wir erst in unserem Alltagsleben etwas korrigieren sollen. Ich persönlich gehe dann immer davon aus, dass, wenn das so ist, Gott uns auch relativ deutlich zeitnah zeigt, was wir korrigieren sollen. Also er macht da kein großes Quiz draus, keine Rätselsuche, sondern wahrscheinlich haben wir es dann auch schon auf dem Herzen, was Gott von uns möchte, dass wir ändern sollen. Aber ja, das ist ein Gedanke, der in der Bibel aufgezeigt wird, und deswegen ist es immer ein gutes Gebet auch ein regelmäßiges, vielleicht sogar tägliches Gebet. Die letzten zwei Verse aus Psalm 139: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Dass wir das täglich beten: Herr, zeig mir bitte, was in meinem Leben, in meinem Herzen nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Ja, zeig mir, wenn es mein Leben ist, mein Alltagsleben, das deiner Gebetserhörung im Weg steht. Und dann gibt's ein großes Feld, und das wäre ein zweiter Unterpunkt von Punkt 2, wie soll ich beten? Ich zeige Gott in meinem Gebet und in der Art und Weise meines Betens, dass es mir wirklich wichtig ist. Dass mir das Anliegen wirklich wichtig ist. Das ist für mich der Punkt, wo ich am klarsten Verbindungen sehe in all diese Einzelheiten, Aussagen in der Bibel über das Gebet. Das, was alle diese Punkte verbindet, ist, dass dadurch deutlich wird, dass mir Beten wichtig ist und dass mir mein Anliegen auch wichtig ist. Ja, in Epheser 6, Vers 18, und ich lasse es für diesen Punkt bei diesem einen Vers: mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Da steckt eine Intensität drin, ja, eine Wichtigkeit, die ist alle Zeit. Ja, wenn ich alle Zeit bete, wenn ich versuche, wirklich mit Jesus verbunden zu sein und zu bleiben, auch dann in meinem Alltagsleben, das ich leben muss, dann zeigt es Jesus, dass er mir wichtig ist. Dazu gehören auch feste Gebetszeiten. Ne? Im Judentum war das selbstverständlich. Jetzt können wir sagen, na gut, das ist das Alte Testament, ist ein bisschen gesetzlich. Aber wir sehen bei den Jüngern, dass sie sich an diese Gebetszeiten weiter gehalten haben. Ne? Petrus geht zur 9. Stunde oder 6., weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall zur Gebetsstunde geht er aufs Dach, um zu beten. Er hat eine feste Gebetszeit. Ich finde es auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Daniel gesetzlich war, dass er 3-mal am Tag am offenen Fenster gebetet. Ich glaube, wir kämen nie auf die Idee zu sagen, Daniel war gesetzlich. 3-mal am Tag hat er öffentlich sichtbar gebetet und sich dadurch sogar in Lebensgefahr gebracht, in einer bestimmten Phase. Wo wir gesagt hätten, ja komm, kannst auch die Jalousie runtermachen beim Beten, Hauptsache du betest. Und Daniel sagt, nee, und wir feiern das als großen Glauben, dass er das macht. Dann lasst uns doch den nächsten Schritt gehen und sagen, dann machen wir das auch. Nicht, weil wir gesetzlich sind, sondern weil wir wirklich auch zeigen wollen, das Gebet ist mir so wichtig, dass ich dem feste Zeiten einräume, dem ich all mein Alltagsgeschäft unterordne. Ja, jetzt müssen wir es nicht unbedingt im Büro machen, wenn wir in einem Anstellungsverhältnis stehen. Ich hoffe, ihr versteht das alles sehr ausgewogen und so meine ich das auch. Aber vom Grundprinzip her, ich bin auch sehr beim Beten für, ich nenne das mittlerweile heilige Zeiten. Ja, wenn Jesus sagt, geh zum Beten ins stille Kämmerlein, wie Luther das übersetzt, dann sagt er ja nicht, meide Gebetsgemeinschaften in der Gemeinde. Ja, also ich glaube nicht, dass das sich gegeneinander ausspielen lässt. Aber gibt es diese Zeit in deinem Alltag, diese Zeit im Laufe des Tages, wo du wirklich in deine Kammer gehst, um dort in Anführungsstrichen nur zu beten? Das ist sicherlich auch gut, wenn du von A nach B fährst mit dem Auto und dann die Zeit nutzt im Auto, um zu beten. Das ist sehr gut. Mach das weiter. Aber hast du auch diese Zeiten, wo du nur betest, wo du nicht sagst, ach, ich fahre ja nachher noch nach Berkühlen, da kann ich ja auf dem Weg beten, sondern wo du sagst, nein, ich will das auch in diesem stillen Kämmerlein tun, wo ich nichts anderes mache, wo ich nicht arbeite, nicht vor mich rumwerke, sondern wirklich bete und nichts anderes tue. Damit zeige ich, wie wichtig mir das ist, Fasten und Wachen. Haben wir auch ein ganz komisches Verhältnis zu, ne? Wenn so junge Leute manchmal Gebetsnächte vorbereiten, dann kommt so reflexartig als erste Rückmeldung eigentlich immer aus unserem Kollegenkreis, ja, wie bringt es mehr, um Mitternacht zu beten, als morgens um 7? Ich habe keine Ahnung. Aber die Bibel sagt, wir sollen wachen und beten. Da wäre auch wieder die Frage, bete ich nur, um etwas zu bekommen? Ja, oder auch Fasten. Machen wir irgendwie nicht. Oder wenn dann so jeder für sich. Und wir sehen aber im Neuen Testament, es war in der Gemeinde selbstverständlich, dass in manchen Situationen gefastet wurde. Wir wissen nur nicht genau, in welchen. Und wir wissen nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber das Fasten an sich, ne, da hat man die Ältesten eingesetzt und da hat man gefastet und gebetet. Und das könnte auch wieder so ein Zeichen sein, mir ist etwas so wichtig, dass ich mal auf eine Mahlzeit verzichte. Oder 2 oder 3. Dass ich wach bleibe, obwohl es mir schwerfällt. Auch meine Haltung, dass ich mich hinknie, obwohl es unbequem ist. Also diese äußerlichen, das, was man von außen sieht, das hat für mich so diese große Gemeinsamkeit. Wie wichtig ist es mir, zu beten und zu zeigen, dass ich bereit bin, mich in Gottes Willen zu fügen. Und dabei ist eben völlig klar, und das wäre der 3. Unterpunkt, ich weiß um Gottes Souveränität. Ich weiß, er entscheidet dann ganz frei. Ja, von der Bibel her kann man sagen, dass das Gebet durchaus begünstigt, dass bestimmte Dinge passieren. Auf Gebet liegen genug Verheißungen. Es gibt genug Situationen in der Bibel, wo man den Eindruck hat, ja, da lässt sich Gott tatsächlich umstimmen. Das sind ganz spannende Begebenheiten, die dort geschildert werden. aber nie in dem Sinne, dass ich es genau vorher weiß, wenn ich jetzt das tue, wenn ich so lange bete, in der Position, mit dieser Formulierung, dann kriege ich's. Oder mein Nachbar oder wer auch immer. Gott bleibt immer souverän. Ja, und so darf ich voller Vertrauen beten. Voller Vertrauen, dass Gott weiß, was zu tun ist. Wenn ich bete, für was auch immer, dann weiß Gott, was zu tun ist. Und er wird das Richtige tun. Und er wird dabei keinen Fehler machen. Und deswegen kann ich in großer Freiheit zu ihm kommen und kann ihm mal meine Sicht der Dinge schildern. Das hält er aus. Und dann darf ich vertrauen. Er wird es richtig bearbeiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, wenn ihr für was Bestimmtes betet, das ihr gerne hättet. Und das können ja wirklich auch geistliche Dinge sein. Und Gott hat aber noch was Besseres vor, als ihr euch gerade in euren Gebeten vorstellt. Für was würdet ihr euch dann entscheiden? Für das, was ihr euch in euren Gebeten vorstellt? Oder für das Bessere, das Gott vorhat, das ihr nur noch nicht erkannt habt? Was wollt ihr haben? Eure Vorstellung? Oder das Bessere, was Gott in der Hinterhand hat? Und ich nehme am Ende lieber das Bessere, das Gott in der Hinterhand hat. Auch wenn mich das in die Spannung stellt, noch ein bisschen warten zu müssen und nicht zu verstehen. Aber wenn das, was Gott bereitet, vorbereitet hat, besser ist, dann will ich auf das Bessere warten. Ja, und vor allem, und das ist der dritte Oberpunkt, und vor allem suche ich weiter nach meiner Freude an Gott. Es gibt in Psalm 37, Vers 4 diesen wunderbaren Vers: Hab deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn ich Lust an Gott habe, wenn ich Freude an Gott habe, dann werde ich auch Freude an seinem Willen bekommen. Das geht Hand in Hand. Also ich kann ja nicht sagen, ich mag Gott wahnsinnig, aber so seine Ideen finde ich nicht so toll. Nein, ich liebe Gott, ich liebe seine Allmacht, ich liebe seine Gedanken und ich liebe auch seinen Willen. Und in dieser Freude an Gott wird sich mein Wille immer mehr verändern in seinen Willen. Ne, wir finden diese Aussagen in der Bibel, dass Gott uns seinen Willen aufs Herz legt, dass unser Herz sich verändert in den Willen Gottes. Ja, und je mehr ich Gottes Willen in mir habe und in diesem Willen bete, desto mehr werde ich auch bekommen, was mein Herz begehrt. Ja, diese Freude an Gott, die wird mich verändern, die wird meinen Willen verändern. Und dann werde ich es immer öfter erleben, dass mein Wille und Gottes Wille in Übereinstimmung sind. Und dann ist die eine Freude, dass ich erleben darf, dass Gott mir gibt, worum ich bitte, weil ich in seinem Willen bete. Und die andere und vielleicht sogar noch viel größere Freude ist, dass ich merke, ich bin mit ihm in Übereinstimmung. Sein Wesen breitet sich in mir aus. Und das ist was Wunderbares. Und danach lasst uns suchen nach dieser Freude an Gott, nach dieser Lust am Herrn, dafür beten, ja, Gott bitten, dass er uns zeigt, wie diese Freude neu entstehen kann. Und genau das möchte ich mit uns jetzt noch tun. Jesus, du möchtest uns wirklich in diese Freude führen, in die Freude an dir, letztendlich auch in diese ewige Freude, in diesen ewigen Jubel, aber auch hier auf der Erde in die Freude, dass du diesen Tag gemacht hast, dass du uns gerettet hast, dass du gnädig bist, dass du bei uns bist in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten, dass du immer wieder dort, wo wir auch Traurigkeiten erleben, du letztlich den Weg weiter mit uns gehen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer mehr erkennen, wie gut dein Wille für uns ist und wie gut es ist, einfach in diesen Willen hineinzukommen und zu erleben, wie wir in Übereinstimmung mit dir kommen. Möchte ich bitten, dass du uns in dem Sinne erinnerst und wir in dem Sinne dann auch wirklich immer mehr Freude daran haben, in deinem Willen zu sein, in deinem Willen zu beten und mit dir zusammen zu sein. Amen.